Radio SRF.
SRF 4 News. Die Woche in der Romandie.
Am Mikrofon Eric Facon. Bis vor 20 Jahren war Freiburg einer der ärmsten Kantone der Schweiz. Seither aber befindet sich der Kanton in einem ununterbrochenen Boom, speziell auch demografisch gesehen. Freiburg zieht Menschen aus anderen Kantonen und einige Ausländer an, hat aber zusätzlich noch eine überdurchschnittlich hohe Geburtenrate. Aber dieses birgt Risiken und auch einige Probleme. Die Handelskammer des Kantons hat die Alarmglocken geläutet. Ich habe unseren Mitarbeiter Ron Hochuli gefragt, auf welche Weise.
Auf eine sehr provokative Art und Weise. Auf dem Titelblatt der letzten Publikation der Handelskammer sieht man Tausende von Spermatozoiden, die in Richtung einer gezündeten Bombe schwimmen. Es ist insofern eine Art Aufschrei der Organisation, die verlangt, dass man sich über den sehr raschen und starken Bevölkerungszuwachs im Kanton Gedanken macht und dass man vorausplant. In den letzten Jahren sah man nämlich an diesem Wachstum nur Positives. Es sei ein Zeichen der guten Gesundheit des Kantons, wurde immer wieder politisch vor allem unterstrichen. Doch es gibt eben auch Gefahren, sagt die Handelskammer.
Aber wie erklärt man sich jetzt diesen Bevölkerungszuwachs?
Es gibt historisch gesehen drei Hauptfaktoren. Zuerst die gute Gesundheit der Freiburger Wirtschaft, die vor einem Jahrzehnt viele Unternehmen angelockt hat, dann die relativ niedrigen Steuern und vor allem die tiefen Immobilienpreise, wenn man mit der Watt oder mit Bern vergleicht. Das hat zur Folge, dass in den letzten Jahren viele Leute aus den Grenzkantonen sich in Freiburg etabliert haben. Drittens, Sie haben es bereits angedeutet, ist die Geburtsrate in Freiburg weit über dem Schweizer Durchschnitt.
Aber was gibt es denn für Ängste?
Es wird festgestellt, dass die Bevölkerung zwar wächst, doch das Einkommen pro Kopf und das kantonale BIP bleiben stabil. Das heißt, einfacher ausgedrückt, immer mehr Einwohner, die aber nicht mehr verdienen, trotz allem staatliche Dienstleistungen konsumieren, ohne hohe Steuern zu bezahlen. In anderen Worten, könnte die so gesunde Freiburger Staatskasse plötzlich in Bedrängnis kommen.
Und wie kann man jetzt dagegen handeln?
Die Analyse der Handelskammer: dringend Land umzonen und von privaten Eigentümern aufkaufen, um Platz zu machen für Firmen und Industrien, die es anzulocken gilt. Nur so könne man auf neue bedeutende Steuereinnahmen setzen und nur so kann man vermeiden, dass Freiburg früher oder später unter heftigen Druck kommt, wenn zum Beispiel die Watt und Bern plötzlich verlangen, dass die Freiburger einen Teil ihrer Steuer nicht mehr im Heimat, sondern eben im Arbeitskanton bezahlen.
Aber ist das die einzige Lösung, dass man neue Unternehmungen anlockt?
Politisch gesehen gibt es ja noch die Eco-Pop-Initiative oder jene der SVP gegen die Masseneinwanderung. Und die Freiburger Wirtschaftskreise stellen sich ganz klar gegen diese beiden Initiativen. Man solle den Bevölkerungszuwachs ja nicht bremsen. Man müsse nur schauen, dass man die Leute nicht nun beherbergt, sondern dass man ihnen eben auch Arbeit gibt. Und genau eben damit man gegen diese beiden Initiativen auch Argumente hat, soll man jetzt schon beginnen, vorauszuplanen.
Das heißt, in Fribourg hat man Angst, dass man längerfristig nicht genügend Geld hat. Jetzt gehen wir in einen Kanton, der vielleicht kurzfristig schon ein ähnliches Problem hat, nämlich kein Geld. Genf hat immer noch kein Budget für 2013 und das Budget, das der Kanton haben wird, wird einige Projekte, die geplant sind und auf die von der Bevölkerung sehr stark gewartet wird, das wird diese Projekte noch mehr verzögern. Aber was sind denn das für Projekte, auf die die Bevölkerung so wartet?
Genf wird zahlreiche Großprojekte aufs Eis legen müssen. Den ganzen Umfang, den kennt man noch nicht, doch auf einen neuen Gerichtshof wird man warten müssen. Dasselbe gilt für die Ausdehnung der ÖV, unter anderem Tramlinien, die nach Frankreich führen. Fahrradwege, obwohl sie durch eine Volksinitiative gutgeheißen wurden, wird es im Kanton so schnell keine neue geben. Und schließlich die Schüler von zwei steinalten Gymnasien, die dringend eigentlich Renovierungsarbeiten bräuchten, werden Geduld haben müssen. Dann wird es noch weitere Verspätungen geben. Das Problem ist nur, dass man noch nicht genau weiß, welche. Denn das Budget für 2013 wird erst in den kommenden Wochen diskutiert und abgesegnet. Und erst dann wird man genau wissen, welche Staatsdepartemente und welche Projekte auch betroffen sind. Und das bringt für den Staatsrat natürlich auch Planungsschwierigkeiten mit sich.
Und was für Planungsschwierigkeiten sind das?
Die Departemente haben momentan provisorische monatliche Ausgabenplanung anstatt einem Jahresbudget. Und das macht es natürlich schwierig, politische Visionen umzusetzen, wenn man nicht weiß, wie viel Geld man mittel- und langfristig ausgeben kann. Der Großrat wird sich in den kommenden Wochen äußern müssen. Bis dahin reagieren die Departemente eigentlich tagtäglich und haben, wie gesagt, große Mühe zu planen.
Gleichzeitig stellt sich trotzdem die Frage, warum muss man denn sparen?
Ja, das ist eben eine gute Frage, vor allem nachdem man in den letzten 3 Jahren eher eine Investitionspolitik bevorzugt hat und dass es nach wie vor viele geplante Baustellen gibt. Doch Genf hat 2 Probleme, die kombiniert mittelfristig gravierend werden könnten. Erstens wachsen die Schulden des Kantons andauernd an und zweitens ist ja eine Steuerreform der Unternehmen vorgesehen, die vorsieht, dass Schweizer Unternehmen auf demselben Niveau wie internationale versteuert wären. Das heißt, sie werden weniger bezahlen, viel weniger und somit werden auch die Einnahmen des Kantons weiter schrumpfen. Was überrascht, ist jedoch, wie heftig, wie plötzlich die Handbremse von den Behörden gezogen wurde.
Nun haben wir es eingangs gesagt, es werden etliche Projekte aufs Eis gelegt, die von der Bevölkerung erwartet werden, über die man auch abgestimmt hat und die Öffentlichkeit auch wollte. Ja, wie wird denn jetzt reagiert in dieser Öffentlichkeit?
Momentan sind die Reaktionen noch relativ leise. Schließlich sind sich ja viele Genfer bewusst, dass man sparen muss. Und wie gesagt, weiß man ja noch nicht so genau, welche Projekte und Investitionen mit Sparmaßnahmen gestrichen oder zumindest verspätet werden. Doch man kann sich vorstellen, dass es eine große Polemik geben wird, sobald eben die Streichungen dann effektiv sind. Es sind ja Projekte betroffen, die die Bevölkerung direkt tangieren. Schulen, ÖV, Sicherheitsinfrastrukturen und auch Personal. Der Frühling wird fraglos in Genf politische Reibungen mit sich bringen.
Das heißt aber auch, dass Genf einen Teil seiner Lebensqualität zu verlieren scheint.
Das ist eben die große Frage. Es fragt sich auch, ob Genf damit leben kann, dass der Kanton gewisse Projekte verspätet, die dann eben erst 2014, 2015 oder 2016 gebaut bzw. in Kraft gesetzt werden können, oder ob die Verspätung nicht mit einer mittelfristigen Streichung verbunden ist. Und ja, da könnte es einen Verlust geben. Denkt man nur zum Beispiel an die Fahrradwege oder an die Schulen oder an die Sicherheit, die ja in Genf, weiß Gott, ein dringendes Problem ist und auch immer wieder heftige Debatten mit sich bringt. Es ist ein bisschen eine Gratwanderung für den Staatsrat. Wie kann man eine glaubwürdige Finanzpolitik führen und zugleich Projekte verwirklichen, die die Stadt, die der Kanton wirklich braucht.
Und die auch zur Attraktivität einer internationalen Stadt wie Genf beitragen sollten, eigentlich auch für ausländische Mitbewohner der Stadt. Nun wechseln wir noch das Thema, wechseln wir auch den Kanton, Aaron Hochuli, und gehen wir zum Sport. Da gibt es einen Mann, der immer mal wieder auftaucht in allen Kolumnen, Christian Constantin, der Präsident des FC Sitten. Der hat diese Woche wieder einmal, muss man sagen, zum 4. Mal in dieser Saison den Trainer seiner Fußballmannschaft entlassen. Findet man jetzt dieses Verhalten Constantins nicht langsam auch sogar im Wallis ein bisschen seltsam?
Ja, überall wird vom Constantin-Theater gesprochen. Und auch im Wallis fragt man sich langsam, ob das Theater nicht langsam dramatische Züge annimmt. Es gibt ja Leute, die das gespielte Stück immer noch witzig oder zumindest unterhaltsam finden und andere, die schon längst nicht mehr hinschauen wollen. Doch im Wallis ist es ja so, obwohl ganz klar viele Leute Constantin nicht mehr so witzig finden als Clubpräsident, man steht nach wie vor hinter dem FC Sion. Und wie es aussieht, bleibt eben auch Constantin bei vielen ganz klar beliebt. Vor wenigen Wochen noch organisierte er in Martigny, seiner Stadt, ein Unterstützungsabendessen für den FC Sion. Es kamen, man muss sich das erstmal vorstellen, über 6000 Personen, nicht nur weil das Sauerkraut schmeckte oder weil sie den Fußball lieben, sie kamen einfach, weil das Ganze eine riesige Constantin-Show war. Constantin auf der Bühne, Constantin auf dem Harley-Davidson, Constantin mit der Rockerbrille singend. Er hat mittlerweile seine satirische Figur übertroffen. Und was er nun diese Woche sportlich entschieden hat, das gehört für viele einfach zum Constantin-Theater.
Aber ist er überhaupt noch irgendwie glaubhaft in seinen Entscheidungen?
In seiner Logik könnte man fast sagen, erstaunlich, ja, die Spieler sollen nun haften und ihre Verantwortung übernehmen, wie es Constantin sagte, wenn sie jassen wollen, dann sollen sie jassen. Wenn sie Fondue essen wollen, dann sollen sie eben Fondue essen. Doch ich will Resultate. Nun hat aber die Logik auch einen Knackpunkt. Was passiert, wenn Sion scheitert unter Spielertrainer Gattuso? Muss dann der Italiener, der italienische Weltmeister wohlgesagt, gehen? Das hingegen würden viele Fans nicht verstehen. Viele warten nun gespannt auf den nächsten Akt im Constantin-Theater.
Und wie reagiert denn die Öffentlichkeit jetzt auf die Ernennung von Gattuso zum Trainer, also vom Spieler zum Trainer?
Das erweckt natürlich große Erwartungen. Man weiß, Gattuso hat seinen Charakter, Gattuso wird womöglich nicht so leicht nachgeben wie zahlreiche andere Trainer des FC Sion in den vergangenen Monaten, wenn ihm Christian Constantin etwas sagt. Gattuso hat eben auch einen Vorteil. Gattuso ist sehr beliebt, zu beliebt, dass Constantin sich erlauben kann, ihn zu feuern. Nun, es stellt sich tatsächlich die Frage, wie wird Gattuso auftreten, alleine, ohne Trainer, auf dem Spielfeld? Wie wird er Christian Constantin Paroli bieten können, beziehungsweise wie entwickeln sich die Resultate? Und ich würde fast sagen, dass die Situation könnte insofern spannend werden, dass es am Ende einen Popularitätskampf geben könnte bei den Fans zwischen Christian Constantin auf der einen Seite und Gennaro Gattuso auf der anderen.
Ron Hochuli von Radio Television Suisse.
SRF 4 News, die Woche im Tessin.
In unserem Rückblick auf die Woche kommen wir zuerst auf die Wahlen im Tessiner Nachbarland Italien zu sprechen. Diese fanden in der ganzen Schweiz große Beachtung. Sicherlich speziell im Tessin, das an Italien angrenzt. Ich habe unseren Mitarbeiter Gerhard Lob gefragt, wie die Reaktionen waren.
Nun, die Reaktionen haben sich nicht sehr unterschieden von denen in der restlichen Schweiz. Es herrscht natürlich große Verunsicherung, was dieses Wahlergebnis in Italien nun bedeutet und bringt. Wir wissen es, es gibt ja praktisch eine Patt-Situation. Alle sagen, Italien ist eigentlich nicht regierbar. Und das hat zumindest auch im Moment recht negative Folgen für das Tessin und vor allen Dingen für die sehr interessierten Bankenkreise. Denn die Bankenkreise sind daran interessiert, dass ein Steuerabkommen zustande kommt und die Chancen dafür sind im Moment zumindest sehr gering. Denn egal, welche Koalition nun regieren wird oder überhaupt etwas zustande bringt, sie werden wohl im Moment andere Probleme zu lösen haben, als dieses Steuerabkommen mit der Schweiz zu schließen.
Im Tessin leben viele Italiener. Sind diese Wellen gegangen?
Nun, im Tessin leben 82.458 Italiener oder so viele sind zumindest beim Konsulat in Lugano gemeldet in den Wahllisten. Das heißt aber immerhin, 25% der Tessiner haben auch einen italienischen Pass. Gestimmt haben nachher 34.000 circa, das sind 41,7%. Und das sind immerhin 10% mehr als der Durchschnitt aller Auslandsitaliener. Und meiner Meinung nach zeigt dies auch eben die geografische Nähe. Man ist näher an Italien dran, man ist an diesen Ereignissen doch mehr interessiert und man weiß im Übrigen auch, dass die Orientierung dieser Wähler eher Mitte-Links ist. Man hat die Wahlen von 2008 entsprechend ausgewertet.
Sie waren am Wahlmontag noch unterwegs, um die Stimmung einzufangen. Was haben Sie denn gesehen?
Ja, ich bin am Montag tatsächlich rausgegangen, dachte, jetzt schauen wir mal, ob die Italiener, die im Tessin wohnen, wie die sich verhalten und dachte, ich gehe in das Casa d'Italia, das ist ein Treffpunkt, wo die Komitees, also das Komitee der Italiener im Ausland, wo die ihre Treffen haben. Und am Nachmittag, also nach Wahlschluss, 15 Uhr, war ich dann dort und muss sagen, es herrschte vor allen Dingen eines, nämlich großes Desinteresse. Es waren viele Tische von Rentnern, die Karten spielen, man fühlte sich wirklich wie in Italien, aber niemand hat sich eigentlich für die Wahlen interessiert und das hat mich doch überrascht. Nicht mal ein Fernseher lief und wen ich darauf ansprach, die sagten, nun ja, in Italien, was soll man da groß erwarten?
Auch die Lombardei hat gewählt, dort ist der Legist Roberto Maroni neuer Präsident der Region geworden. Welche Reaktion gab es und wie ist das im Tessin denn kommentiert worden?
Ja, diese Wahlen standen wirklich etwas im Schatten der großen nationalen Wahlen, aber sie haben auch Bedeutung. Und es ist eigentlich erstaunlich, dass die Lega Nord dort nach all den Skandalen auf diese Art und Weise gewonnen hat, so als ob gar nichts gewesen wäre. Aber wie hat man darauf reagiert? Natürlich hat sich geäußert Norman Gobbi, der Lega-Staatsrat im Tessin. Er war sehr zufrieden. Und das kann man auch nachvollziehen, denn es gibt sehr enge Kontakte zwischen der Lega im Tessin und der Lega Nord. Und man verspricht sich natürlich jetzt eine Verbesserung der Beziehungen zwischen der Lombardei und dem Tessin. Und in der Tat könnte es vielleicht von Vorteil sein, diesen direkten Draht zu haben.
Bei unserem zweiten Thema gehen wir nach Bellinzona. Dort hat Regierungspräsident Marco Borradori diese Woche eine persönliche Bilanzpressekonferenz abgehalten. Was war denn der Grund dafür?
Ja, Marco Borradori scheidet nach 18 Jahren in der Regierung aus. Er ist der mit Abstand amtsälteste Regierungsrat in Tessin und am 14. April wird er eben dieses Amt aufgeben. Er kandidiert ja gleichzeitig für ein Amt in der Stadtregierung von Lugano und so hat er diese Woche eine Bilanz gezogen, hat die wichtigsten Mitarbeiter seines Departements um sich geschart, um zu zeigen, was in diesen 18 Jahren in seinem Departement gelaufen ist.
Diese Medienkonferenz, die wurde aber auch kritisiert.
Ja, natürlich, das war zu erwarten, denn man sagte, Borradori betreibe Wahlkampf auf Staatskosten und bediene sich auch gleich noch seiner Mitarbeiter. Er hat dann diesen Vorwurf umgehend zurückgewiesen und sagte, er hätte sowieso eine Bilanz gezogen nach all diesen Jahren und das sei auch richtig und er habe es extra früh gemacht, um nicht zu nah am Wahltermin von Lugano zu sein. Also er hat da rhetorisch geschickt den Spieß versucht umzukehren.
Sie waren nun bei dieser Medienkonferenz dabei. Was ist Ihnen denn inhaltlich aufgefallen?
Ja, ich fand interessant, dass meiner Meinung nach Marco Borradori ein wenig grüner geworden ist, wenn man das so sagen kann. Er war ja, als er anfing in der Regierung, wirklich mehr der Baudirektor und weniger der Umweltdirektor. Er war ein eingefleischter Porsche-Fahrer und war auch stolz darauf. Heute sieht man ihn mit ökologischen Fahrzeugen fahren und auch argumentieren in einer Weise, die er damals bestimmt nicht, wie er es damals bestimmt nicht gemacht hätte. Und ich fand zum Beispiel interessant, dass er während dieser Medienkonferenz sagte, er sei doch zur Erkenntnis gekommen, dass vielleicht Straßen nicht das Heilmittel sind für alle Probleme im Verkehr. Und Verkehrsprobleme hat das Tessin ja wahrlich genug. Auch interessant fand ich, dass er sich ein bisschen gewunden hat, genau auf diese Verbauung zum Beispiel des Tessins, die ja in all diesen Jahren stattgefunden hat, darauf eine klare Antwort zu geben. Er argumentierte immer, er sei froh, dass man mehr Sensibilität spüre für Raumplanungsfragen, auch für Umweltfragen im Allgemeinen und das sei schon ein großer Erfolg.
Borradori verlässt also am 14. April die Regierung und kandidiert bei den Wahlen von Lugano. Welche Chancen hat er denn, neuer Sindaco von Lugano zu werden?
Nun, das wird natürlich sehr schwierig für ihn, denn der amtierende Stadtpräsident von Lugano, Giorgio Giudici, auch König Giorgio genannt, sitzt doch sehr fest im Sattel. Seit bald 30 Jahren, muss man sich vorstellen, ist er Sindaco wirklich eine Art von König. Und auch Borradori, obwohl er der mit Abstand beliebteste Regierungsrat ist, wird es schwierig haben, gegen ihn anzutreten. Die Prognosen zu machen, ist sehr schwierig. Und wir können wirklich gespannt sein, was an diesem 14. April dann passiert.
Und wer wird Nachfolger von Borradori in der Kantonsregierung werden?
Das ist eine gute Frage, die auch viele bewegt. Denn man fragt sich, wer kommt da? Und komischerweise will die Lega diese Frage bisher nicht beantworten. Sie will erst am Wahlabend, also am 14. April, sagen, wie man diese Situation lösen will. Denn viel Taktik ist da im Moment im Spiel. Zum Beispiel wurde ja Parteipräsident Giuliano Bignasca selbst gewählt, beziehungsweise er würde nachrücken. Aber er hat gesagt, er will das nicht. Auch Nationalrat Quadri will das nicht. Und so bleibt zum Beispiel am 5. Platz ein Unternehmer aus Ascona, Michele Barra, zurück. Er hat gesagt, ja, er würde das Amt vielleicht doch annehmen, aber dann wurde er zurückgepfiffen vom Parteiboss Bignasca. Und dieser sagte, wir sagen nichts bis zum 14. April. Man vermutet, dass ein weiterer Legist dort platziert werden soll, nämlich Michele Folletti. Und dieser stand aber nie auf einer Liste. Im Tessin ist das möglich, dass eine Partei, in der alle nachrückenden Gewählten sagen, sie wollen dieses Amt nicht annehmen, dass diese Person dann sozusagen designiert wird und ohne irgendwelche Wahlen dann Staatsrat wird. Das gab es schon zum Beispiel bei Dick Marty, ist aber natürlich demokratisch ein bisschen heikel und gerade für die Lega, die so auf die Volksrechte pocht.
Bleiben wir noch einen Moment in Lugano. Diese Woche gab es die mit Spannung erwartete außerordentliche Aktionärsversammlung vom Casino von Lugano. Nach den Wirren der darin betriebenen Diskothek mit der Verhaftung des Geschäftsführers wollte man Klarheit, vor allem von Seiten des Gemeinderats. Ist es jetzt zur Klärung gekommen?
Nicht wirklich, denn der Verwaltungsrat hat in vielen Dingen darauf verwiesen, dass nun die Eidgenössische Spielbankenkommission eine vertiefende Analyse hat in Auftrag gegeben und solange dieser Bericht nicht vorliegt, will man sich nicht auf die Äste lassen, beziehungsweise so wird behauptet, sobald der Bericht vorliegt, werden viele Antworten vorliegen auf die Fragen, die sich im Moment alle stellen. Das heißt, ist eigentlich die Geschäftsführung des Casino von Lugano richtig, funktioniert da alles gut oder wo sind die Schwächen? Es gibt ja sehr, sehr viele Fragen. Ich habe den Eindruck, man hat im Moment vor allen Dingen mal eine Beruhigungspille abgegeben, damit nicht immer mehr und immer neue Fragen auftauchen.
Der Gemeinderat wird aber kaum zufrieden gewesen sein.
Nein, das kann man sich vorstellen. Wortführerin ist die Präsidentin des Gemeinderats, Maddalena Amotti-Lepori. Und sie ist wirklich nicht sehr begeistert von dem, was sich da abspielt. Sie hat auch verlangt zum Beispiel, dass die Vereinbarung mit Casinos Austria, das ist ja der Minderheitsaktionär, wirklich mal vorgelegt wird. Dieser Vertrag ist immer noch unter Verschluss und im Moment sieht es nicht so aus, als ob er offengelegt würde. Sie findet das gar nicht gut, aber wie gesagt, zum Teil geht es auch um Geschäftsgeheimnisse und da ist die Frage, inwieweit das transparent gehandhabt werden muss.
Der freie Journalist Gerhard Lob aus Locarno.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.